danken, dass ich nicht nur auf einer Konferenz sprechen darf, sondern auf der ersten Konferenz. Also das ist natürlich was ganz Besonderes, freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, danke für die Einladung. Und ich habe gleich zugesagt, als der Gerd mich anrief und schrieb und fragte, sag mal, könntest du dir vorstellen, auf der Konferenz ein paar Themen zu machen? Und er sagte, wir wollen den Herrn Jesus groß machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein größtes Anliegen, dass am Ende dieses Tages der Herr Jesus in unserem Herzen größer geworden ist und dass wir ihn besser kennengelernt haben. Ja, ich wurde gerade mal gefragt, wie kommst du euch zu so einem Thema? Also ich bin Schulleiter der August-Hermann-Franke-Gesamtschule seit etwa 11 Jahren und natürlich ist das mein Kerngeschäft, Familie. Wir haben an den August-Hermann-Franke-Schulen und Kita über 3200 Kinder und 90% unserer Eltern sind aus Gemeinden und von daher ist das eigentlich ein Thema, von dem wir ganz viel mitbekommen, auch im Alltag und auch von den Fragen, die Eltern haben. Das schlägt natürlich alles irgendwie in der Schule auf. Ja, so ist das einmal dieser berufliche Teil und dann ist es eben auch als Vater bin ich natürlich genauso gefordert, ich muss sagen gewesen, weil mein Jüngster wird jetzt 17, das heißt, ich habe das Thema im Prinzip durch. Also wir haben als Eltern gesagt, wenn die Kinder getauft sind, ist die Erziehung abgeschlossen. Und bin dankbar, dass wir seit einem Jahr keine Kinder mehr ziehen müssen, hat unser Jüngster sich taufen lassen. Natürlich bleibt man immer Eltern. Und von daher ist das etwas, das wir jetzt auch gerne einsetzen mit meiner Frau in der Eheseelsorge und eben auch bei anderen Gelegenheiten. Ja, Familie unter Druck. Ich habe diesen Baum mal deswegen gewählt, weil es so 2,5 Jahre her gewesen, da gab es bei uns in Detmold einen Herbststurm und wir haben so Birken auf dem Gelände stehen und es ist in Schulen üblich, dass jedes Jahr so ein Baumgutachten erstellt werden muss für jeden Baum, ob der auch sicher da steht und so weiter. Und dann kam ich nach der zweiten Pause ins Lehrerzimmer zurück, da standen ganz aufgeregt meine Kollegen und sagten, ey Ingo, da ist eine Birke umgefallen, direkt auf den Schulhof, hinter einem Kollegen. Der fuhr da mit dem Fahrrad vorbei und klack, hinter ihm haute diese Birke um. Das kann ja nicht wahr sein. Das war nicht dieser Baum hier, das ist ja keine Birke, aber ich habe nichts anderes gefunden. Aber das Wurzelwerk sah genauso aus. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind die Wurzeln bei dem Baum hier nicht mehr da. Und so war das bei der Birke auch. Die stand in voller Pracht, mit Blüten, mit Blättern, aber sie hatte eigentlich kein Wurzelwerk mehr. Und da wurde mir klar, das ist eigentlich ein Bild für Ehe und Familie. Häufig sind Familien eigentlich in einem Prozess des Zerfalls innerlich, aber nach außen wahrt man ein frommes Bild. Das ist ja in unseren Gemeinden vielleicht auch gar nicht so einfach, ganz ehrlich zu sein, wie es um meine Ehe und meine Erziehung steht. Aber wenn dann der Druck kommt, wenn die Ehe schwierig wird, wenn Kinder ausbrechen, wenn das allen irgendwie offenbar wird, merkt man, irgendwie haben die schon ganz lange gelitten. Und ich finde das schade, dass es erst so weit kommen muss. Viel wichtiger ist es, dass wir auch eine gewisse Ehrlichkeit bekommen, uns einzugestehen, dass Ehe nicht einfach ist und dass Kindererziehung auch nicht einfach ist. Es gibt so diese Eltern, die scheinbar Kinder erziehen und das fällt ihm so, schütteln sie so aus dem Ärmel. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Die meisten Eltern haben richtig zu kämpfen. Und es ist so ehrlich, wenn wir Konferenzen wie diese machen und darüber auch ehrlich sprechen, das fordert uns alle heraus. Auch Ehe fordert uns alle heraus. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der so durch eine Ehe spaziert im Hollywood-Style und es ist alles romantisch. Nein, das ist nicht so. Die Wirklichkeit ist anders. Und wir wollen das gemeinsam glückliche Leben. Deswegen habe ich das Thema mal so in 3 Teile geteilt. Es wird in diesem Vortrag eher so einen soziologisch, psychologisch, pädagogisch, biblischen Blick geben auf dieses Thema. Der zweite Vortrag wird eigentlich mehr oder weniger eine Bibelarbeit sein. Wir werden uns mal mit einem Bibeltext beschäftigen und mal schauen, wie da eine Frau eine Ehe durchlebt hat. Und das dritte ist dann auch wieder so ein Erfahrungsvortrag. Da geht es um Thema Medien, Smartphone, Internet, wie man als Eltern und als Gemeindemitarbeiter damit umgehen kann. Und wir wollen dieses Thema einmal so in 3 Teile teilen. Das erste ist so ein Blick auf die Gesellschaft. Dieser Druck, den manche empfinden, du hattest das gerade gesagt, die Gesellschaft wandelt sich, das lässt sich auch objektivieren. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, den man so hat, sondern es gibt dafür auch Kriterien, woran man das ablesen kann. Dann werden wir in einem zweiten Schritt sehen, dass es wahrscheinlich, wie du das sagtest, nie einfach war für Familie. Es gab keine sonnigen Zeiten, wo wir sagten, hätten wir mal 1840 gelebt, da war alles ganz einfach. Nein, jede Gesellschaft hat ihre Herausforderung. Jede Christenheit musste in ihrer Gesellschaft die Herausforderung bestehen, die sie hatte. Und wir haben eben unsere Herausforderung. Aber sie sind vom Anspruch nicht anders, als das, was Christen immer schon leisten mussten. Wir sind nicht belasteter und wir sind nicht begnadeter. Wir haben einfach nur andere Herausforderungen. Und das dritte ist so ein paar Tipps, ganz bescheiden. Ute wird euch sicherlich auch noch ein paar geben am Ende. Was kann man tun, um Kinder zu stärken, um Ehen zu stärken, damit wir das auch mit Kraft und Freude und Liebe durchstehen? Also jetzt zum ersten Bereich, gesellschaftlicher Druck auf den Familienbaum. Das möchte ich wieder in so vier Unterpunkte verteilen. Das erste, der Staat verabschiedet sich schleichend von christlichen Werten. Wenn wir das mal anhand der Gesetzgebung des Bundestages überprüfen, dann stellen wir fest, unser Grundgesetz ist kein christliches Grundgesetz. Also es wurde nicht geschrieben für einen christlichen Staat, sondern unser Staat ist säkular. Aber schon die Präambel enthält ja diese Aussage, in der Verantwortung vor Gott geben sich die deutschen Länder und so weiter diese Verfassung. Also da gab es durchaus so eine Grundfrömmigkeit, will ich das mal nennen. Und die Ethik des Grundgesetzes hat durchaus christliche Züge. Also es geht um die Betonung des Schutzes von Ehe, es geht um die Betonung des Schutzes von Familie, das Elternrecht ist ein Grundrecht. Und man hat das Gefühl, da wurde schon sortiert nach Werten, die Würde des Menschen ist unantastbar, eine legendäre Aussage, die zum ersten Mal so in ein Grundgesetz geschrieben worden ist, die uns sicherlich auch aus einer christlichen Ethik geprägt hat. Ich fange mal an, 1976 wurde das Abtreibungsrecht eingeführt im Bundestag. Damals gab es die sogenannte Indikationslösung, also wenn eine Schwangere eine kriminologische oder eine soziale Indikation hatte, also eine Gewalterfahrung oder sie war sehr arm oder so, dann durfte man bis zu einer bestimmten Frist abtreiben. Das wurde damals eingeführt, 1977 das Scheidungsrecht. Damals gab es eben auch noch die Schuldbehauptung, also wenn jemand sozusagen schuldig war, dann hatte er weniger Recht als derjenige, der unschuldig war in dieser Sache. Dann 1995 das Recht auf straffreie Abtreibung mit der Fristenregelung. Das war jetzt völlig egal, warum eine Schwangere abtreibt. Wichtig war nur noch, dass man gewisse Fristen einhält nach einer vorhergehenden Schwangerschaftskonfliktberatung. 1995 dann auch kein Gesetz in dem Sinne, aber auf der Pekinger Frauenkonferenz das Gender Mainstreaming, das eigentlich, ich sag mal, im Grundkern sich mit der Frage der Gerechtigkeit beschäftigt, aber im Ansatz natürlich nicht nur Gleichberechtigung möchte, sondern es geht hier um mehr oder weniger die Abschaffung der Bipolarität, also die Abschaffung der Geschlechter. Und das ist es nicht mehr nur ein belächelter Beschluss, sondern das ist längst Recht und Gesetz in Deutschland. Und wir in der Schule lesen das in unseren Schulbüchern. Ich werde euch da mal ein paar Beispiele gleich zu nennen, wie der Staat mittlerweile auch Schulbücher umgeschrieben hat mit dieser Ideologie. Ja, das Recht auf gewaltfreie Erziehung, § 1631 BGB, regelt, dass ein Kind ein Recht hat auf gewaltfreie Erziehung. Das ist nicht im Strafgesetzbuch aufgeschrieben. Es ist also kein Straftatbestand, ein Kind zu züchtigen, sondern es ist im bürgerlichen Gesetzbuch aufgeschrieben. Es ist nur falsch. Ja? Das darfst du nicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und das war der moralische Zeigefinger, den der Staat erhob und den Eltern ein ihnen angestammtes Grundrecht, nämlich auf Erziehung der Kinder, eigentlich entzogen hat. Ja, das Recht zur Eintragung von Lebenspartnerschaften 2001 war dann der nächste Schritt zur Ehe für alle, die ja da noch nicht kam. Das war damals noch nicht konsensfähig. Man hat damals vereinbart, dass es eine weitgehende Gleichstellung von Lebenspartnerschaften mit der offiziellen Ehe gibt. Ja, 2002 Einführung der legalen Prostitution in Deutschland. Seitdem ist Deutschland unter den OECD-Staaten das Land, das den regesten Frauenhandel betreibt. Also es gibt kein Industrieland, in dem Frauen so legal gehandelt werden wie in Deutschland. Das ist eine Form staatlich genehmigter Sklaverei, nach meinem Dafürhalten. Und der Versuch, damals Prostitution aus der Illegalität zu holen, ist krachend gescheitert. Es gibt heute eben immer noch Tausende von illegalen Prostituierten, obwohl es die Möglichkeit gibt, das als Gewerbe eintragen zu lassen. Man hat dieses kriminelle Milieu nicht austrocknen können. Und das ist ein ganz großes Trauerspiel, dass man Frauen in Deutschland kaufen kann und das ganz legal. Ja, 2017, das haben alle mitbekommen, das Recht für Ehe für alle, also die fast vollständige Gleichstellung von Lebenspartnerschaften mit der Ehe. Ja, die Eintragung des dritten Geschlechts am Ende des Jahres 2017 durch das Bundesverfassungsgericht, das lohnt sich mal genau anzugucken, weil die Normengesetzgebung des Bundestages nicht das hergibt, was die LSBTQ-Community daraus macht. Sie machen daraus, man kann sich jetzt sozusagen überall mit einem dritten Geschlecht eintragen lassen, das stimmt aber gar nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ausschließlich für transsexuelle Menschen das Recht eingetragen, dass sie mit divers sozusagen in das Stammbuch eingetragen werden können. Das bedeutet, Transsexuelle unterscheiden sich von allen anderen sexuellen Störungen dadurch, dass ein transsexuelles Kind mit tatsächlich zwei Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommt. Es geht um eine echte biologische Störung. Man kann in dem Moment nicht sagen, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Ja, es ist also eine ganz, ganz, ganz seltene Krankheit, die sehr, sehr selten vorkommt. Aber es lässt sich nicht genau sagen, ist das jetzt eindeutig ein Junge oder ist das eindeutig ein Mädchen. Und für diesen Fall hat das Bundesverfassungsgericht erlaubt, dass man den Begriff divers eigentragen darf. Das bedeutet nicht das Recht, dass jetzt jeder, der möchte, sich mit divers bezeichnen darf. Das wird daraus abgeleitet, aber auch das Transsexuellengesetz in Deutschland gibt das nicht her. Das ist Propaganda. Und das dürfen wir jetzt auch nicht in einen Topf werfen und sagen, die haben sich jetzt das Recht geholt durchs Bundesverfassungsgericht, jetzt darf man irgendwas sein, jeder darf sich das aussuchen. Nein, das ist nicht so. Aber man merkt, dass die Ideologie dahinter natürlich Einfluss hat auf die Gesetzgebung und das wird auch weiter fortschreiten. Ja, 2019, Werbung für Abtreibung ist möglich und wird auch kommen. Und die Frage ist natürlich, was kommt demnächst? Also wir diskutieren im Bundestag darüber, dass wir künftig nicht mehr eintragen müssen, wer der biologische Vater ist, sondern wir können eine Mitmutter eintragen, also im Stammbuch. Also der biologische Vater soll eliminiert werden dürfen. Die Frage der Leihmutterschaft wird kommen. In anderen Ländern ist das möglich, dass man sich ein Baby bestellen darf. Ronaldo ist ja der berühmteste Vater mit Leihkindern, die er sich irgendwo bestellt hat. Die Frage der Embryonenspende wird kommen, die Frage von Polygamie oder Polyamorie und auch der Züchtung von Menschen. Das sind alles ethische Fragen, die sozusagen noch diskutiert werden, aber wir erleben in der westlichen Welt, dass man hier immer mehr bereit ist, Kompromisse zu machen. Und deswegen sind wir natürlich durchaus, dem würde ich schon zustimmen, in einem Prozess, der auch so wahrgenommen wird. Aber ich denke trotzdem, dass wir Christen nicht verwundert sein sollen, denn die Bibel sagt ganz klar, dass nicht der Staat, sondern die Gemeinde Grundfeste und Säule der Wahrheit ist. Der Paulus schreibt diese beiden sehr ermutigenden Briefe an den jungen Timotheus ja in eine herausfordernde Zeit und er sagt, wir als Gemeinde, die Christen haben den Auftrag, die Fackel hochzuhalten für die Wahrheit. Es ist nicht die Aufgabe des Staates. Aber wir leben natürlich in einer Kultur, in der wir von einem Grundgesetz kommen, das eine große Passung hatte mit biblischen Werten. Deswegen haben wir das ein bisschen verlernt. Deswegen müsste hier eigentlich ein Redner stehen aus einem Land, in dem Christen verfolgt werden und uns erzählen, wie man christliche Ehe lebt und Familie. Denn das ist die Entwicklung, die uns irgendwann mal vielleicht begegnen wird. Noch haben wir das so nicht, aber das wird vielleicht irgendwann kommen. Die Gemeinde ist Grundfest und Säule der Wahrheit. Und in einer pluralen Gesellschaft, in einer Demokratie geht es nie um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Es wird immer das entschieden, wofür die Mehrheit ist. Und wenn die Gesellschaft sich wandelt, was sie tut, werden sich auch die Gesetze wandeln. Der Staat wird das immer dem Mainstream anpassen. Und diese Entwicklung kann eigentlich nur durch eins aufgehalten werden, und das ist ein uraltes Thema, durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Wie sind die Gesellschaften Europas das geworden, was sie sind? Wenn man die Bücher von Vishal Mangalwadi liest, der wird erstaunt feststellen, es war das Evangelium, das die Staaten Europas zu christlichen Staaten gemacht hat. Das Evangelium von Jesu Christi. Wenn wir die Gesellschaft verändern sollen, müssen wir den Herrn Jesus verkündigen. Und müssen wir den Menschen wichtig machen, dass der Herr Jesus Sünden vergibt und dass er ans Kreuz ruft. Und man kann das nie besser, eine Kerze leuchtet nie heller als in einem dunklen Raum. Ja, und wir müssen vielleicht auch neu lernen, für unseren Glauben zu kämpfen, wie der Petrus das ja an die Christen schreibt. Das ist so etwas, was wir gar nicht mehr richtig kennen. Unter Kampf verstehen wir Wahlkampf und sowas, ja. Aber was Glaubenskampf eigentlich heißt, Widerstand zu leisten, um den Glauben nicht zu verleugnen, da sind wir noch ganz, ganz unsicher, ja. Ist das jetzt ein Verstoß gegen demokratische Rechte? Dürfen Christen demonstrieren? Dürfen wir sozusagen auch Rabatz machen, wenn wir uns einsetzen? Das sind so Fragen, die Gemeinden da beschäftigen. Das zweite ist, Geschlechtererziehung als Kampffeld, das Rollenverständnis hat sich gewandelt. Es ist durchaus so, dass wenn man heute mal auf Facebook einen Account anmeldet, dann kann man nicht nur zwischen ein und zwei, sondern zwischen über 60 Geschlechtern wählen. Es wird da so der Eindruck erweckt, als könnte man so alles Mögliche sein. Also ich habe mal so ein paar da unten reingeschrieben. Also es gäbe die große Wahlfreiheit und es fällt ja euch wahrscheinlich auf, dass man mittlerweile kaum noch amtliche Prospekte bekommt oder mehr zunehmend amtliche Prospekte mit so einem Gendersternchen, das ist gerade in Mode. Jetzt habe ich heute gehört, dass RBB, der erste Radiosender, auch das Gendersternchen sprechen möchte im Radio, dann wird dann die ZuhörerInnen gesagt. Also man lässt so eine Mikropause und dann hat man auch das Gendersternchen gesprochen. Also das ist etwas, was offenbar da in den Mainstream-Medien angekommen ist und deswegen können wir darüber nicht einfach nur lächeln und es reicht auch nicht, sich darüber nur aufzuregen. Der Kerngedanke ist, und das müsste ich aber in einem extra Seminar mal erklären, dass das biologische Geschlecht nichts zu tun haben soll mit dem sozialen Geschlecht. Also mit, ob ich mich als Mann oder Frau fühle, hat nichts damit zu tun, ob ich als mit männlichen oder weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren ist, bin. Das ist sozusagen der Hintergrund hinter dieser Ideologie. Und die feministischen Kräfte, die das sozusagen entwickelt haben, die haben sich gesagt, naja, warum gibt es so viel Unfrieden auf der Welt? Das Problem ist, dass Männer und Frauen sie nicht verstehen. Also die kriegen es miteinander nicht hin. Lösung des Problems? Wir schaffen Mann und Frau einfach ab. So, das wäre eine Lösung. Das heißt, so, wenn es keinen Mann und Frau mehr gibt, dann gibt es keine Bipolarität, dann gibt es auch keine Pole, gibt es auch keinen Konflikt, dann haben wir Frieden untereinander. Friede auf der Erde, indem wir die Geschlechter abschaffen. Das ist eigentlich, kommt das aus dem Kommunismus, das hat sich Karl Marx ausgedacht, das ist also gar nichts ganz Neues. Aber man merkt, diese Ideologie hat irgendwie ganz viele Fans. Also die Geschlechtlichkeit, und das ist sozusagen ein Schritt in diese Richtung, soll wählbar sein. Wenn wir das nur irgendwie diesen Konflikt entschärft kriegen mit Mann und Frau, das ist ein echtes Problem, dann werden wir da irgendwie weiterkommen. Und wenn man sich mal auf Regenbogenportal einwählt, das ist so ein Portal der Bundesregierung, die Familienministerin Frau Giffey stellt dort Hilfen für Kitas vor, wie man jetzt sozusagen diese Ideologie auch in den Kitas bei den ganz Kleinsten denn wohl umsetzen kann. Ich habe euch einfach mal ein paar Zitate mitgebracht, damit ihr seht, was in so einer Leitbroschüre der Bundesregierung dazu steht. Da steht zum Beispiel: Die Informationen in Bildungsmaterialien sollen fachlich und wissenschaftlich auf dem neuesten Stand sein. Dies bedeutet beispielsweise, dass sie klar kommunizieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Wird da einfach so behauptet. Oder LSBTIQ-Themen, das ist also Lesben, Schwulen, Bisexuelle, Intersexuelle, Transsexuelle und queere Themen. Das ist so eine Abkürzung für diesen ganzes Thema der Vielfaltsgeschlechter. Sollen auf keinen Fall zusammen mit sexuellen Störungen, wie zum Beispiel Pädophilie, in einer Lehreinheit behandelt werden. Die Nahelegung eines solchen Zusammenhangs ist fachlich falsch und gefährlich. Was die WHO im Moment auch noch bestreitet. Also im Moment ist laut WHO der ganze Bereich der Transidentität ein pathologisches Thema. Das ist eine psychische Störung. Und so wird das auch noch behandelt. Das wird erst 2022 im Katalog für die Ärzte geändert. Aber noch steht es da in einer Einheit zusammen. Hier sagt die Ministerin, das sei falsch, das zu tun. Aber man merkt, irgendwie haben die in den offiziellen Dokumenten dann noch nicht nachgearbeitet. Bilder, die Lehreinheiten zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt illustrieren, sollen die LSBTIQ-Community in ihrer Vielfalt abbilden. Auch hier sind explizite und implizite Darstellungen gefragt. Also durchaus das Darstellen von Sexstellungen in so einer Kita-Broschüre ist völlig in Ordnung. Das sollen die Kinder sozusagen auch sehen, wie das denn aussieht. Und der letzte: Respekt und Akzeptanz gegenüber LSBTIQ sind nicht diskutable Grundvoraussetzungen von Lehreinheiten zum Thema. Dazu gehört zum Beispiel nicht, die Klasse über die Erwünschtheit der Öffnung der Ehe für alle diskutieren zu lassen oder darüber, ob es noch heute Gleichstellungsmaßnahmen braucht. Solche Ansätze verleiten dazu, Rechte von LSBTIQ-Personen und den Respekt vor ihnen als verhandelbar anzusehen. Das ist Zensur. Es darf über bestimmte Themen nicht mehr geredet werden per Anweisung der Bundesregierung. Das ist natürlich nicht so, dass das jetzt Rechtskraft hat, ne? Also Frau Giffey darf das hier behaupten, das muss deswegen noch keine Kita-Leitung so machen. Aber das ist der Mainstream. Über diese Dinge wird nicht mehr geredet, damit Kinder gar nicht auf den Gedanken kommen, das zu hinterfragen. Und man merkt, das ist natürlich eine Veränderung in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir bestimmt über bestimmte Themen plötzlich nicht mehr denken dürfen. Wer das mitbekommen hat, Ulrich Kutschera, eigentlich der bekannteste Atheist in Deutschland, hat vor kurzem in der Uni Kassel seinen Job verloren. Der ist gekündigt worden, weil er in einem Interview außerhalb der universitären Lehre sich kritisch geäußert hat zum Thema Homosexualität. Er hat aus evolutionsbiologischer Gesicht argumentiert und gesagt, naja, also das macht evolutionsbiologisch überhaupt keinen Sinn. Das ist schwierig. Also wie will man denn das jetzt bitte begründen? Und das ist schon lange bekannt, dass er da kritisch zudenkt. Aber jetzt hat die hessische grüne Kultusministerin ihn dafür seines Amtes enthoben. Er hat seinen Job verloren. Dass man also merkt, das zieht auch ein in die Personalpolitik. Und das macht natürlich auch Bediensteten im öffentlichen Raum Angst. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen von britischen Universitäten, dass etwa 75% der britischen Wissenschaftler sich eher links orientieren, etwa 25% rechts. Und von den eher konservativen Wissenschaftlern sagen über ein Drittel, dass sie nicht mehr ihre Meinung frei äußern, weil sie Angst um ihren Job haben. Man merkt also, dass die berühmte britische Redefreiheit, für das nämlich Great Britain mal stand, für das freie Wort, dass das auf dem Rückmarsch ist. Man hat mittlerweile Themen, über die man vorsichtig ist zu reden. Und das geht uns, darf ich mal fragen, wer von euch im öffentlichen Dienst tätig ist? Öffentlichen Dienst, ja. Alle diese Leute sollten vorsichtig sein, wenn sie sich zu diesem Thema äußern. Sie haben einen Dienstherr, der sie dafür belangen kann. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Leute zitieren und so weiter, das geht gerade noch, aber man muss sich eben mittlerweile da ein bisschen zurücknehmen, dass man da nicht irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Wer sich mit dem Thema mal in einer ganz kurzen Weise sehr kompakt auseinandersetzen will, dem empfehle ich ein Video von Harald Eier von 2010. Er ist ein Norweger, der ein Video gedreht hat, er ist kein frommer Mann, ist eigentlich auch ein, was ist der, Agnostiker, Atheist, ist wahrscheinlich Atheist, dem aufgefallen war, dass in dem geschlechtergerechtesten Land der Welt, Norwegen, also die skandinavischen Länder sind uns ja praktisch 30, 40 Jahre voraus, was das Thema betrifft, nur 10% der Ingenieure Männer sind. Und also 10% der Ingenieure Frauen sind, so Entschuldigung, also 90% der Ingenieure sind Männer, aber 90% der Krankenpfleger sind Frauen. Und er sagte sich, naja, wenn das Gender Mainstream recht hat, dann dürfte doch die ganze Gleichberechtigungsfrage, müsste doch dazu führen, dass wir überall 50-50 haben. Weil es hat ja nichts mit unserem biologischen Geschlecht zu tun, welche Präferenzen jemand hat. Also hat er sich gefragt, wie kommt denn das? Also wie kann das geschlechtergerechteste Land der Welt, Norwegen, in solchen Berufen ganz klare Geschlechterpräferenzen aufweisen? Es haben doch alle die Freiheiten zu wählen, was sie wollen. Und dann hat er mal sozusagen nachgeforscht, hat mal nachgefragt, hat gesagt, naja, also Gender kann ja nicht der Grund sein, denn sozial werden die Norweger absolut geschlechtergerecht erzogen. Hat er einen Professor Kipper kennengelernt, der eine Studie gemacht hat in 53 Ländern und festgestellt hat, dass Männer signifikant Männerberufe wählen und Frauen eher soziale Berufe. Und er hat auch festgestellt, dass je unfreier ein Land ist, also je weniger Gleichberechtigung dort herrscht, desto stärker ist die Durchmischung der Geschlechter. Das ist ein Paradox. Wie geht denn das? Dann hat er die Untersuchung von einem Psychiater, Trond Diset, auch ein Wissenschaftler aus dem UK, der hat gesunde Kleinkinder untersucht, also 9 Monate alte Kinder, hat einen leeren Raum gestaltet mit 8 Spielzeugen, 3 Jungenspielzeuge, 3 Mädchenspielzeuge und 2 neutrale und kann nachweisen, dass bei Krabbelkindern, die sich also bewegen können, die Jungens signifikant die Jungenspielzeuge wählen und die Mädchen signifikant die Mädchenspielzeuge. Dann sagt er, wie geht denn sowas? Ja gut, jetzt sagt er natürlich, kann ja sein, dass sie unter einem blauen Bett groß geworden sind oder die Mädchen unter einem rosa Bett und so weiter und deswegen irgendwie schon so eine Geschlechterfrage stattfand. Dann hat er eine weitere Untersuchung zitiert von einem Professor Simon Baron Cohen, auch aus UK, der hat 24 Stunden alte Säuglinge untersucht und denen wird ein Gesicht vorgehalten oder ein technisches Spielzeug, irgendein technisches Bild. Und dass die Mädchen tatsächlich häufiger das Gesicht anschauen als die Jungen. Und dann hat er weiter gefragt, mit weiteren Wissenschaftlern gesprochen und auch Evolutionsbiologen und sagt, ja, es scheint so zu sein, als würde der Testosteronspiegel im menschlichen Blut eine technische Präferenz verursachen. Also es gibt sehr wohl eine biologisch angeborene Neigung für Mädchen soziale Berufe zu wählen und für Jungens eher technische Berufe zu wählen. Das hat nichts nur mit Erziehung zu tun. Natürlich ist es so, dass unsere Kultur Einfluss hat auf unsere Berufswahlen und dass wir wahrscheinlich in unserem Land durch die starke Gleichberechtigung da weniger Probleme haben, auch Berufe zu wählen, die als Frauen die typische Männerberufe sind, umgekehrt. Das wird in den Schulen ja auch gefördert. Aber es scheint eine von Gott uns angeborene Neigung zu geben, die nicht anerzogen ist. Und das widerlegt die Ideologie des Gender Mainstream. Die behauptet, das gäbe es gar nicht. Wir sagen, doch, das gibt es. Es gibt eine angeborene Neigung. Und das lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen. Also, das Video endet dann ganz interessanterweise damit, dass er diese Wissenschaftler konfrontiert. Also er hatte vorher mit Gender-Wissenschaftlern gesprochen und die haben gesagt, diese Studien sind alle nur erfunden und das sind Lügen und das stimmt alles gar nicht und das ist Quatsch, was die da erzählen. Und dann konfrontiert er praktisch diese Wissenschaftler mit den Daten und Fakten und sie bleiben dabei. Das sei alles nicht echt und das sei gefälscht und denen könnte man nicht vertrauen und so weiter. Also man merkt, es geht hier gar nicht um Wissenschaft, sondern es geht darum, eine Meinung zu verteidigen, von der man überzeugt ist, mal ganz egal, was Untersuchungen dazu ergeben. Natürlich, dieses Gendersprech, da habe ich gerade schon angesprochen, das zeigt sich mittlerweile auch in unseren, im Alltag. Also wenn ihr Broschüren der Stadt Hannover zum Beispiel lest, mittlerweile sind eine ganze Menge Städte nachgezogen, da werdet ihr sehen, dass man versucht, die männliche Konnotation, das männliche Maskulinum, das generische Maskulinum irgendwie zu eliminieren. Also da heißt das dann nicht mehr Käufer, sondern Käuferin und Käufer, aber das ist jetzt mittlerweile auch falsch, dass man Kaufende. Oder es heißt nicht mehr Steuerzahler, auch nicht mehr Steuerzahlerin und Steuerzahler, sondern es heißt Gebührenzahlende. Also weil immer versucht man das ER zu eliminieren, als würde das ER männlich sein. Das ist in der deutschen Sprache einfach nur ein kulturgewachsenes, eine Gebrauchsformel in der Sprache. Und dann ist wichtig, dass wir uns als Christen uns das bewusst machen, weil unsere Kinder unter dem Dauerfeuer dieses Einflusses stehen. Die sitzen im Bio-Unterricht, die sitzen im Rallye-Unterricht, die sitzen im Deutschunterricht. Das wird ihnen Tag für Tag eingetrichtert, dass wir ihn machen. Das Erste, was Gott bei der Schöpfung sagt, Gott schuf den Mann und Frau, Gott schuf den Mann nach seinem Bilde, er schuf ihn als Mann und Frau. Punkt. In einem sündlosen Zustand ist das die erste Aussage der Schöpfung des Menschen. Gott schafft den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er ihn. Gott hat diese Unterschiede gewollt. Unterschiede sind schöpfungsmäßig in uns angelegt. Das biblische Prinzip ist nicht Gleichheit, sondern Ergänzung. Und das müssen wir verstehen. Wir sind bewusst verschieden gemacht, in allen Bereichen, in sozialen Bereichen, in psychologischen Bereichen, in biologischen Bereichen, damit wir uns ergänzen sollen. Denn Gott möchte nicht uns gleich sein, er möchte, dass wir uns ergänzen. Deswegen benutzt die Bibel das Bild des Leibes. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Wir bilden eine Einheit mit Christus, aber wir sind nicht gleich, sondern wir sind auf Ergänzung hingeschaffen. Und so ist Gottes Gedanke der Ehe. Unter diesem Gedanken möchte ich auch diese Vorträge halten. Ich sage, Gott hat uns auf Ergänzung hin geschaffen. Deswegen müssen wir uns geschickt fragen, wie können wir ein Team werden, eine Einheit werden. Nicht indem wir gleich werden, bloß nicht, sondern indem wir uns möglichst perfekt ergänzen. Aber das braucht Planung, gute Ideen, gute Gespräche. Dann müssen wir verstehen, dass der Geschlechterkampf Ausdruck der Sünde im Menschen ist. Gott verflucht die Frau und sagt ihr, du wirst mit Schmerzen gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Der Geschlechterkampf ist von Gott verordnet ein Ausdruck des gefallenen Menschen. Dass das mit den Menschen nicht klappt, ist nicht eine Folge von sozialer Erziehung, sondern sie ist eine Folge der Sünde in uns. Und das ist uns wichtig. Und deswegen brauchen wir Erlösung und nicht nur Therapie. Wir brauchen Christus, damit wir uns wirklich liebevoll ergänzen können. Also das Heil der Geschlechter liegt in liebevoller Ergänzung, nicht im Chaos von Vielfalt. Ich benutze manchmal das Bild eines Duplo-Steins. Ihr habt ja wahrscheinlich Kinder zu Hause, oder wenn ihr Kinder habt, dann gibt es diese schönen Holzbauklötzchen. Wenn man aus Holzbauklötzen eine Mauer macht, dann kann man das machen. Ja? Man kann eine schöne Mauer machen. Aber wenn man diese Mauer irgendwie anstößt, wenn man dagegen kommt, fällt das ganze Ding zusammen. Bei Duplo-Steinen ist das anders. Nicht? Die Oberseite ist vollkommen verschieden von der Unterseite. Ja, man nennt das ja Male und Female auch im Englischen. Das ist total verschieden. Die sind überhaupt nicht zusammen. Die haben nichts gemeinsam, außer dass sie sich perfekt ergänzen. Und wenn du jetzt eine Mauer aus Duplo-Steinen machst und dagegen stößt, dann passiert gar nichts. Weil sie sich perfekt ergänzen. Sie bilden eine starke Einheit. Und das, was uns das Gender Mainstream versucht zu vermitteln, ist der Holzklotz. Wenn wir nur schön miteinander sozusagen wenig Reibung erzeugen, ja, wenig Reibung erzeugen, das ist die Lösung. Nein, die Bibel sagt, Unterschiedlichkeit ist die Lösung. Wenn wir uns ergänzen, das gibt den festen Zusammenhalt. Und das ist das biblische Prinzip. Wir müssen anerkennen, dass den verschiedenen Formen von Intersexualität Krankheiten zugrunde liegen, die in den meisten Fällen bei den betroffenen Menschen zu Fortpflanzungsunfähigkeit führen. Und das dürfen wir auch so sagen. Und diese Menschen brauchen am Ende auch Hilfe. Und es ist ganz wichtig, dass wir das mit aller Liebe und allem Respekt tun. Und dass wir die Menschen nicht verurteilen, auch wenn sie vielleicht diese Beziehung ausleben und wenn sie da drin gefangen sind oder wenn sie auch keine Antworten haben. Und dass man nicht mit dem Finger auf sie zeigt, während drei Finger auf uns zeigen. Ja? Also ich sage mal, man kann auf Intersexuelle mit dem Finger zeigen, aber das Thema Pornografie betrifft die heterosexuellen Männer und Frauen genauso. Es geht nicht darum, dass wir eine Form von Sexualität verurteilen und für einen anderen blinden Fleck entwickeln. Nein, Gott hat das ganze Thema Sexualität in die Heiligung gegeben und das braucht einen lebenslangen Prozess, darin auch zu wachsen. Und deswegen ist erfüllte Sexualität wie ein schützender Rahmen, der schützende Rahmen der Ehe. Man kann das vielleicht so sehen wie ein Kamin. Ja? Ein Feuer in einem Wald richtet eine große Zerstörung an, aber ein Feuer in einem Kamin sorgt für wohlige Wärme. Deswegen hat Gott Sexualität in einen Schutzraum gestellt und das ist die Ehe. Und nicht in einen offenen Wald, wo es keinen Schutz gibt. Sexualität kann Menschen zerstören. Sie führt zu Abtreibung, zu Prostitution, zu Kriminalität, zu Unrecht. Und manches, was die Gender-Befürworter anprangern, ist ja richtig. Es gibt dieses Unrecht, es gibt diese Unterdrückung der Frauen. Die gibt es in vielen Ländern, das ist real. Aber die Antwort ist falsch. Deswegen hat ein Fluss ein Bett. Ja, manchmal baut man einen Fluss so, damit er eben nicht über die Ufer tritt. In dem Moment, wo man Deiche wegnimmt und Schutzbarrieren wegnimmt, führt ein Fluss zu Überschwemmungen. Die Ehe führt den Fluss in eine Bahn, in der er keinen Schaden anrichtet, sondern genutzt werden kann. Ja, da gibt es dann Wasserkraftwerke und so weiter. Aber wenn ein Fluss über die Ufer tritt, richtet er Zerstörung an. Es geht nicht darum, Hauptsache Wasser, sondern das Wasser muss eine Form haben, die den Menschen zum Segen ist. Dann denke ich, ist auch wichtig, dass wir unterscheiden können zwischen dem, was ist eigentlich Wandel in der Gesellschaft, der normal ist. Weil Familie ist wie ein lebendiger Organismus, er passt sich seinen Umständen an. Und was sind wirklich Angriffe auf die Fundamente der Familie? Wahrscheinlich, ich versuche das mal zu trennen, vielleicht würde mancher von euch die Linie etwas anders setzen, aber es ist zumindest mal eine Themenliste, über die man dann diskutieren kann. Ich denke, Familie ist ein Überlebenskünstler, der sich immer wieder Herausforderungen angepasst hat. Denken wir mal an das ganze Haus des Mittelalters, bäuerliche Familie, großer Hof. Da war die Frau die Managerin im Haushalt. Sie hat die Knechte und Mägde versorgt, sie gab die Anweisung für den Hofstall. Sie war praktisch diejenige, die vor Ort alles koordiniert hat, während der Mann unterwegs war, auf dem Feld harte Arbeit geleistet hat, Handel nach außen trieb. Aber sie waren zwei Geschäftsleute desselben Unternehmens. Also die Frau war in dem Sinne hauptamtlich berufstätig. Und das war ganz normal. Das hätten wir jetzt aus moderner Sicht so nicht bezeichnet, aber in der Sache war es so. Das änderte sich dann im Bürgertum. So im 18., 19. Jahrhundert war das eben schick, auf einmal gar nicht zu arbeiten. Also wer es sich leisten konnte, der blieb zu Hause, hatte seinen Hofstaat und die Knechte und Mägde besorgten praktisch die Arbeit, Dienerinnen und Diener hießen die ja dann. So, man hatte also angestellt, das war schick, gar nicht zu arbeiten, das war Ausdruck von Wohlstand. Und das hat sich dann wieder gewandelt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg konstruierte man auch in Deutschland die Arbeitswelt so, dass die Frau sich um Kindererziehung kümmern kann und der Mann auf Arbeit geht. Dann hat man festgestellt, es ist auch wichtig, dass Frauen Steuern zahlen und hat eben zunehmend auch Frauen in die Erwerbsarbeit geholt, hat Rahmenbedingungen geschaffen, dass diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. Und heute ist es normal, dass Frauen auch wieder arbeiten. Auch wenn ich persönlich glaube, unsere Gesellschaft verliert etwas damit, dass Mütter früh wieder in den Beruf gehen. Wir verlieren etwas unschätzbar Kostbares. Die Betreuung von alten Menschen ist deswegen in Deutschland ein Problem, weil es kaum noch junge Frauen gibt, die sich um Ältere kümmern. Die Familie muss ganz stark durch die Pflegekasse unterstützt werden, weil natürlich die doppelte Berufsbelastung es nicht mehr möglich macht, Eltern einfach zu pflegen. Wir merken an den Kindern, dass ihnen oft Elternbindungen fehlen, weil beide sind berufstätig. Sie haben viel weniger Zeit für ihre Kinder. Und das macht was mit unserer Gesellschaft. Es ist ein Recht und ein Privileg, dass Mütter sich möglichst lange Zeit nehmen, bei ihren Kindern zu sein. Das Thema Ganztagsschule hat uns verändert. Heute kommen Kinder eben nicht um 14 oder 13 Uhr nach Hause, sondern um 15, 16 oder 17 Uhr und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit. Aber das ist eine Herausforderung, die die Familie schaffen kann. Natürlich der Medieneinfluss, das werden wir nochmal gleich extra haben, hat natürlich Kindererziehung stark verändert. Also wer heute ein Kind zu Hause hat mit einem iPad oder iPhone oder einem PC, wird feststellen, dass Medien wie magnetisch Kinder anziehen, Jungen stärker als Mädchen und dass es sie prägt und verändert. Da werden wir ein eigenes Thema zu haben. Natürlich ist auch die gewaltfreie Erziehung, da kann man darüber jetzt spekulieren, ist das jetzt ein Angriff auf Familie oder ist das eine Herausforderung, die wir meistern werden, dass also der Klaps auf den Popo jetzt eben nicht mehr erlaubt ist. Wir können natürlich biblisch argumentieren und sagen, ja, die Bibel öffnet dieses Recht auf körperliche Züchtigung, ist ein Teil des Elternrechts. Und das wird in der Bibel auch zugestanden. Jetzt spricht uns der Staat dieses Recht ab. Jetzt können wir natürlich sagen, gut, das ist natürlich ein Eingriff in unsere Glaubensfreiheit und jetzt werden wir dafür den Aufstand proben. Ich möchte da zur Vorsicht raten, und zwar aus schulisch-praktischer Erfahrung. Wir haben Eltern, die von öffentlichen Schulen zu uns wechseln, weil die Kinder im Stuhlkreis in der Schule erzählt haben, ja, der Papa hat mich heute gehauen. Und dann werden Schulsozialarbeiter ganz hellhörig und sind ganz schnell mit dem Jugendamt in Gespräch. Und wir haben diese Fälle, dass das Jugendamt in diese Familien geht, die Kinder rausnimmt und dann tatsächlich Eltern plötzlich ohne Kinder da sitzen. Und dann gibt es ein kompliziertes Wiedereingliederungsverfahren mit monatelanger Aufsicht durchs Jugendamt. Es ist eigentlich nichts passiert. Es gab keine Gewalt in der Familie, ja, in unserem Verständnis, aber im juristischen Verständnis schon. und dann greifen so Schulsozialarbeiter ein. Deswegen sollten wir vorsichtig sein, so ein Recht vehement zu verteidigen oder zu meinen, da pfeife ich drauf, was der Staat da vorschreibt, ich mache das trotzdem. Das mögen die Kinder ganz naiv sagen und auch gar nicht böse meinen, aber das hören natürlich Erzieher mit großen Ohren. Kann auch sein, dass man Lehrer hat, die da überhaupt nicht reagieren, die können damit leben, die wissen das einzuordnen, aber es gibt diese Leute, die dann da auch aktiv werden und das wünsche ich niemandem, dass ein Jugendamt eine Familie auseinandernimmt. Das wird dauerhaft einen Schaden hinterlassen. Deswegen sollten wir klug sein, uns vielmehr die Frage stellen, wie könnten wir denn Kinder erziehen, ohne sie körperlich zu züchtigen? Ich bin der Überzeugung, das geht. Denn wir haben gar keine andere Wahl. Wir werden uns mit dieser Frage beschäftigen müssen. Und es gibt diese Ideen und Ansätze, wie man das kann, nach gleichen biblischen Prinzipien zu erziehen, ohne sie körperlich zu züchtigen. Aber da müssen wir wohl ein bisschen kreativ werden. Denn manchmal scheint mir das so, wenn ich in Diskussion bin mit Eltern, es ist auch bequem zu sagen, ich spare mir die erzieherische Arbeit, hau dem Kind eins hinten drauf, fertig die Diskussion. Damit ist sozusagen die Autorität klargestellt, das Kind spurt, aber es lebt in einer Kultur und Gesellschaft, die ganz anders lebt. Und das Kind muss das ja irgendwie auf die Reihe kriegen. Also müssen wir uns wohl kreativ Gedanken machen, wie wir das ohnehin bekommen. Ich habe die gute Nachricht, es geht. Aber wir müssen uns darüber wirklich Gedanken machen. Das schaffen wir nicht heute, dafür habt ihr Ute eingeladen. Ja. Ich will dir das jetzt nicht zuschanzen, aber da werden wir sicherlich, oder da habt ihr diese Konferenz ja, für die nächsten Jahre oder so. Auf jeden Fall ist das eine tolle Möglichkeit hier. Ich denke auch die Infragestellung der Mutterrolle, dieses unsägliche Heimchen am Herd. Ich finde, das mir blutet das Herz, wenn ich sowas Spöttisches höre, dass man Mütter, die zu Hause bleiben, Heimchen am Herd nennt, ist wirklich dramatisch. Aber wir schaffen das. Ich glaube, dass Wertschätzung ausgesprochen werden muss für all diejenigen, die sich Zeit nehmen für ihre Kinder. Wir brauchen einen ganz hohen Stand. Ich habe Soziologie studiert an der Universität Bielefeld bei Professor Dr. Karl-Hermann Kaufmann und der hatte mal diesen Satz in einer Vorlesung geprägt. In unserer Gesellschaft ist das Hüten von Schweinen produktiv und das Hüten von Kindern unproduktiv. Und der hat damit, glaube ich, einen wunden Punkt getroffen. Ja? Das Hüten von Schweinen ist produktiv und das Hüten von Kindern ist unproduktiv. Die Erziehungsleistung von Eltern hat einen in der Anerkennung viel zu geringen Wert. Das, was sie leisten, ist unschätzbar. Und wenn die Welt das nicht zollt, den Respekt, dann ist das die Welt. Aber wenn wir das in der Gemeinde so machen, dass wir Mütter angucken, die sich zu Hause um Kindererziehung kümmern, dann sind wir auf dem Holzweg. Also hier in der Gemeinde sollte ein Klima herrschen, in der für Erziehungsarbeit höchste Wertschätzung gilt. Und der wir alles tun, um Eltern zu unterstützen. Es gibt diese schöne Tradition in Amerika, dass eine Frau, die ein Kind bekommt, sozusagen für einen Zeitraum x, Wochen, Monate, wird für sie gekocht, wird für sie gewaschen. Ja, man nimmt ihr die Hausarbeit sozusagen ab, damit sie sich ganz für das Neugeborene kümmern kann. Das finde ich eine ganz tolle Geste. Also wenn man sowas etablieren könnte, zu sagen, wir wollen Eltern Wertschätzung geben, indem wir sie entlasten, dass sie sich um ihr Erstgeborenes kümmern können. Aber dann gibt es eben auch diese Angriffe auf die Fundamente von Familie. Dazu zählt das Thema Abtreibung. Es ist immer noch so, dass wir in Deutschland, und darüber redet interessanterweise keiner der Politiker, viele 10.000 Kinder abtreiben, über 100.000 Kinder im Jahr. Die Ungeborenen haben keine Stimme. Und ich habe das jetzt in einer Elternmail am Freitag nochmal meinen Eltern geschrieben, sagt, diese Maskenpflicht ist ein großes Thema. Ich kann das auch zum Teil nachvollziehen, dass die Kinder da mit dieser Maske im Unterricht sitzen und dann da leiden und Hitzestau und Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme und was es da so alles gibt. Aber manche haben ja den Eindruck, man würde jetzt quasi ihre Kinder zum Schafott führen. Ja? Also das wäre sozusagen ein Angriff auf das Leib und Leben der Kinder. Das ist ein bisschen übertrieben. Und ich habe dann geschrieben, wissen Sie, es gibt immer noch Probleme in unserem Land. Wir haben ein Problem mit Einsamkeit. Es gibt ganz viele einsame Menschen in Pflegeheimen. Meine Frau und ich betreuen eine 62-Jährige, machen mit ihr einen Bibelkurs gerade. Sie ist nicht gläubig und sie ist einsam. Sie hat niemanden. Sie hat niemanden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Was Einsamkeit eigentlich heißt, ist in unseren Gemeinden fast nicht bekannt. Aber geht mal in ein Pflegeheim, da werdet ihr den Menschen kennenlernen, die haben niemanden. Und ihr seid vielleicht nach Jahren die Ersten, die besuchen. Und was das so ein Besuch allein mit so einem Menschen macht, ist unglaublich. Das Problem bleibt, trotz Maskendiskussion. Wir haben ein Problem mit Alleinerziehenden. Es gibt eine zunehmende Zahl von Alleinerziehenden in unserer Gesellschaft. Die brauchen Hilfe. Das Problem bleibt, auch wenn wir uns über Masken aufregen. Das Thema Abtreibung bleibt, wenn wir uns über Masken aufregen. Aber wir haben nichts Gutes getan, weil wir uns über eine Maske aufregen. Aber wenn wir in ein Pflegeheim gehen oder diesen Menschen helfen, haben wir Gutes getan. Und das ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Auch die sexuelle Früherziehung in Kita und Grundschule ist nach meinem Dafürhalten ein Verfassungsbruch. die Eltern haben nach wie vor ein Elternrecht. In meinem Buch habe ich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, welche rechtlichen Möglichkeiten Eltern haben, abgeleitet von Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes und Verwaltungsgerichtes, um sich zu wehren gegen sexuelle Früherziehung. Da müsst ihr aktiv werden. Betet auf jeden Fall, aber macht doch den Mund auf. Ihr glaubt nicht, was eine Demo oder ein Brandbrief an eine Kita-Leitung auslöst. Ja, macht den Grundschulleitern und Kita-Leitungen Druck. Nehmt das nicht einfach hin. Nicht im Sinne von, wir beleidigen die Beschimpften. Im sachlichen Ton fordert euer Elternrecht ein. Ihr habt ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht, was die Inhalte in der Schule betrifft. Lehrer müssen aufklären an Elternabenden, habt ihr ein Verfassungsrecht über die Inhalte des Unterrichts. Fragt die ganz gezielt, was machen sie zum Thema Gender Mainstream in der Kita im Bereich Sachkunde? Oder was machen sie zum Thema Gender Mainstream im Bereich Religionsunterricht? Und dann muss die Lehrerin, das ist Pflicht, darüber aufklären. Und geht auf Elternabende, bringt euch ein, macht den Mund auf und ihr werdet feststellen, man kann was bewegen. Man kann was verändern. Man muss das nicht immer im Konfrontationsstil machen, aber ihr müsst Elternrechte nutzen. Und dann kann man auch wirklich was tun. Ja, ich fand das mal eine interessante Statistik, die ich letztes Jahr gefunden habe. Die geht schon auf das Jahr 2017 zurück. Da steht, 26,7% aller Kinder und Jugendlichen litten 2017 unter psychischen und Verhaltensstörungen, die mindestens einmal jährlich ärztlich behandelt wurden. Das ist eine erhebliche Zahl. Das ist über ein Viertel aller Kinder, die ärztlich behandelt wurden. Da geht es nicht darum, dass die vielleicht Störungen haben, die gar nicht diagnostiziert sind. Da sind ja noch viel mehr. Also ich schätze, dass die Zahl vielleicht bei 40% liegt von Kindern, die noch an Bulimie leiden oder Essstörungen oder sonstige Störungen haben, Zwangsstörungen haben, die gar nicht diagnostiziert sind. Das heißt, Familie leidet massiv. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, das ist objektiv so. Und es braucht ein Klima der Wertschätzung und auch gute Lösungsansätze, um Familien dazu ermutigen. Aber es sind ja alle schlecht. Das soll auch gar nicht der Tenor dieses Vortrags sein. In IDEA gab es eine Umfrage, von 2015 wurde das hier zitiert, und zwar wurde verglichen mit 1981, was war 1981 eigentlich Eltern wichtig? Oder es wurden Personen von 1000 Personen bis 14 Jahre befragt, gar nicht Eltern. Und da sagt, der erste Wert ist Selbstvertrauen, 1981. Ne? Zweiter Wert Selbstständigkeit, dritter Lebensfreude. 2015 ist der erste Platz Ehrlichkeit, zweiter Anstand, drittes Höflichkeit. Ist doch cool, oder? Das hat sich verbessert. Ja, die Leute halten wieder die richtigen Werte hoch. Kann man sagen, Halleluja. Ja, wie auch immer das geworden ist, aber es ist besser geworden. Wir haben heute weniger Kinder, die rauchen. Das ist super. Also Kinder leben heute viel gesundheitsbewusster. Ob das dann in der übertriebenen Form immer gesund ist, ist eine andere Frage. Aber es gibt auch positive Trends. Manche Sachen haben sich auch gut verändert. Und ich meine, das Gender Mainstream hat auch eine Errungenschaft. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Männer und Frauen unterschiedliche Temperaturempfindungen haben. Ja? Also Frauen empfinden Temperaturen oft, also frieren schneller zum Beispiel. Ja? Da gibt es sogar coole Apps, da kann man angeben, so wird der Mann die Temperatur empfinden, so die Frau. Ja? Deswegen macht er das Fenster auf und sie macht zu. Also wenn ihr da eine Konferenz leitet, dann könnt ihr mit so einer App sozusagen Ärger vermeiden. Das ist eine gute Sache. Ja? Also da kommt auch manchmal was bei rum, was man gebrauchen kann. Das Thema Medieneinfluss. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns hat das viele Jahre super funktioniert. Es klappt übrigens bis heute mit meinen fast erwachsenen Kindern. Ja? Also wenn Papa ein Update beim Router macht, bei der Fritzbox, dann kommen die alle aus dem Zimmer gelaufen. Papa, WLAN geht nicht. Sorry, Papa ist wieder am Spielen. Ja, das ist dann oft so das Bild. Stand in der Kölner Stadtanzeiger 2017, jede dritte Scheidungsakte in den USA enthält das Wort Facebook. Warum das so ist und was sich da gewandelt hat, das werden wir uns mal ausgiebig dann angucken nachher. Kommt deswegen zum zweiten Punkt. Familie muss sich bewähren immer wieder. Wenn der Herr Jesus der Herr der Gemeinde ist, dann schläft er nicht. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er weiß auch, was wir brauchen in einer herausfordernden Zeit oder in einem Wandel der Gesellschaft. Er ist der gute Hirte. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Er lässt uns hier nicht alleine. Er sagt nicht, wenn ihr keine Familienkonferenz in Espelkamp abhalten werdet, dann werdet ihr alle untergehen. Das sagt er nicht. Sondern Gott ist in seiner Fürsorge viel zu gnädig und Gott hat auch Ideen, auf die kämen wir überhaupt nicht. Ich will euch mal eine Idee vorstellen, weil ich da im Thema bin, euch das mal darstellen. Eine Idee hat Gott sich überlegt, die ist so richtig cool. Es war so in den 70er, 80er Jahren, fing schon in den 60er an, dass es plötzlich auf allen Kontinenten auf der Welt zu einer Gründung von christlichen Schulen gekommen ist. So stärker in den 70er Jahren, dann immer stärker in den 80er, 90er Jahren. egal wo man ist. Also ich bin unterwegs auf internationalen Konferenzen. Wir waren vor 2 Jahren in Jakarta in Indonesien und dort stellte sich ein Milliardär vor, der eine christliche Universität gegründet hat. Also er sprach auch da zu den Zuhörern, zu den Konferenzteilnehmern. Und er hat von Gott den Auftrag bekommen, 1000 Schulen für die Armen, 100 für die Mittelschicht und 10 für die Reichen zu gründen in Indonesien, dem größten muslimischen Land der Welt. Und diese christliche Universität in Jakarta stellt Studenten ein, die sich verpflichten, also er sagt ihnen, ihr bekommt kostenlos euer Studium, Kosmologie ist kostenlos, müsst ihr nichts bezahlen, wenn ihr euch verpflichtet, 5 Jahre danach an eine Schule zu gehen in Indonesien, wo wir euch hinschicken. Dann bekommt ihr euer Studium kostenlos. Und die Uni hat 20.000 Studenten und es gibt eine zunehmende Zahl, viele der Studenten sagen, klar, machen wir. Und es gibt, ich war 2018, war ich in Zwolle an der WIA-Universität mit einem Kollegen aus den AHF-Schulen und wir haben dort eine Delegation aus Indonesien kennengelernt. Das waren Lehrer, Schulgründer, Schulleiter und wir trafen uns dann in so einem Konferenzraum, haben uns unterhalten. Ich habe mal gefragt, was tut Gott in Indonesien mit christlichen Schulen? Und dann sagten sie, es gibt in Indonesien über 10.000 christliche Schulen. Das ist ein Land, in dem das größte muslimische Land der Welt. Und Gott erreicht dieses Land, Indonesien, durch christliche Schulen. In Gegenden, wo man nicht evangelisieren darf. Da darfst du keine Traktate in der Straße verteilen. Aber die Muslime schicken ihre Kinder auf christliche Schulen. Und die hören das Evangelium von Jesus Christus. Denn Bildung ist ein Wert, der international, außer bei Boko Haram, aber der international einen ganz hohen Stellenwert genießt und anerkannt ist. Ob das in der hinduistischen, der buddhistischen, in der muslimischen, der atheistischen Kultur ist oder in der christlichen. Bildung ist ein ganz hoher Wert. Und jetzt wachsen plötzlich die christlichen Schulen weltweit wie die Pilze aus dem Boden. Wusstet ihr, dass es im Kongo über 18.000 christliche Schulen gibt? Also wir haben den Leiter der frankophonen Schulen kennengelernt in den Daniel Neuhaus in 2012 in Genf. Und er hat uns erzählt, was Gott in französisch sprechenden Ländern tut. Es gibt über 4.000 christliche Schulen in China. Dr. To hat uns darüber berichtet, was Gott tut durch christliche Schulen in China. Da darfst du nicht evangelisieren. Aber dein Kind auf eine christliche Schule schicken, das ist in Ordnung. Wusstet ihr, dass Tschechien, das atheistische Land in Europa, christliche Schulen vollfinanziert? Es gibt eine 100% Finanzierung für christliche Schulen. Das atheistische Land in Europa. In der Slowakei, da haben wir eine Partnerschule in Košice, da fahren wir ab und zu mal hin, da hat der Staat entschieden, dass alle Besitztümer der Kirche zurückgegeben werden für einen symbolischen Euro. Und plötzlich war die Kirche im Besitz ihrer ehemaligen Schulen, große Schulen, und die sollten jetzt christlich sein. Der Staat hat ihnen gesagt, und wir hätten gerne christliche Erziehung in euren Schulen. Die hatten das Problem, dass sie gar nicht genug christliche Lehrer haben. Aber auf einmal den Auftrag vom Staat, christliche Schulen zu gründen. Die Schulbewegung in Deutschland wächst. Wir haben jedes Jahr kommen neue christliche Schulen dazu. Warum ist das so? Es gibt niemanden, der das koordiniert. Es gibt da kein Hirn im Hintergrund, der irgendwie eine Koordinationsstelle wäre. Es gibt einen Verband von Bekenntnisschulen, den ACSI, Association of Christian Schools International, zu dem wir auch gehören aus Colorado Springs. Dem gehören etwa 24.000 christliche Schulen an. Da sind wir auch Teil davon. Und wir erleben, dass Gott auf allen Kontinenten mit diesem Thema Gemeinde ermutigt. Christliche Schulen sind Diener der Gemeinden. Und so verstehen wir uns. Wir sind Diener der Gemeinden. Wir erziehen Kinder im Glauben, christlichen Glauben, in einer Qualität, mit der Gemeinden Schwierigkeiten haben, weil Bildung ja etwas ist, das dem Staat gehört. Und eine biblische Integration, also wie denke ich Gott in Sport? Ja, ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt, wie man Gott in Sport denkt, aber ihr glaubt nicht, ein Sportlehrer ist nichts anderes als ein Jüngerschaftstrainer. Denn alles, was ein Sportlehrer Kindern beibringt an der christlichen Schule, ist das, was du im Glauben auch brauchst. Du musst lernen, auf dein Ziel zu schauen, das sagt die Bibel auch. Du musst lernen, auszuharren, das musst du im Glauben auch. Du musst lernen, zusammenzuarbeiten mit anderen, das musst du im Glauben auch. Ja, du musst lernen, dich zu überwinden. Das musst du im Glauben auch. Und deswegen ist Sportunterricht an einer christlichen Schule Jüngerschaftstraining. Und das wollen wir den Kindern auch so sagen. Was du hier lernst, brauchst du später in deinem Glauben als Christ. Und du machst Physikunterricht, weil du die Fingerabdrücke Gottes in allen Dingen erkennst, die Gott geschaffen hat. Er hat sich überall hinterlassen. Da ist nicht Gott in der Natur. Ja? Wir sind keine Animisten. Aber seine Fingerabdrücke, seine Genialität steckt in der Natur. Deswegen machen wir Kunstunterricht, weil Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Er ist das Icon Gottes, die Original-HD-4K-Projektion Gottes. So wie Jesus war, ist Gott. Und wenn ich Kunstunterricht lerne, dann lerne ich eine Schöpfungssprache Gottes, lerne ich die Sprache der Kunst. Denn Gott hat uns sein größtes Kunstwerk auf diese Erde geschickt. Und deswegen schreiben die biblischen Schreiber, schaut auf Jesus. Er ist das Kunstwerk Gottes und lernt das zu lesen. Und deswegen sollen Kinder Kunst lernen, weil sie müssen lernen, Kunstwerke zu lesen, um die Gedanken der Menschen zu verstehen, die sie geschaffen haben. Deswegen ist Kunstunterricht Jüngerschaft. Und deswegen lernen wir auch Sprachen, weil Sprachen sind Geschöpfe Gottes. Nicht? Englisch ist nicht einfach zufällig geworden. Gott hat Englisch geschaffen. Beim Turmbau von Babel waren die Sprachen auf einmal alle da. Die haben die Leute nicht gelernt. Sprachen sind Geschöpfe Gottes, geistige Geschöpfe Gottes. Sprachen können geboren werden und Sprachen können auch sterben. Es sind Geschöpfe Gottes, geistige Geschöpfe Gottes, keine materiellen. Und deswegen, wenn wir Geschöpfe Gottes, uns mit Geschöpfen Gottes beschäftigen, dann verherrlichen wir den Schöpfer. Deswegen ist Englischunterricht an einer christlichen Schule Gottesdienst. Denn mit dieser Sprache kannst du Menschen dienen. Wycliffe hätte uns nicht die Bibel übersetzen können, hätte er die Sprache nicht beherrscht. Und so benutzt Gott christliche Schulen, um Gemeinden zu ermutigen, im Glauben zu wachsen. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, das zu unterstützen, dann macht das. Es ist ein Werk Gottes. Im Philipperbrief lesen wir, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Man kann sich ja fragen, an wen schreibt Paulus diesen Brief? Er schreibt ihn an eine arme Gemeinde. Die Philippe hatten nicht viel. Sie zählten zu den Gemeinden Mazedoniens, die mittellos waren. Im 2. Korinther 8 schreibt er ja den reichen Korinthern sozusagen beschämend, dass diese armen Gemeinden, wie die Philipper, ihn unterstützt haben mit Geldspenden für die Armensammlung in Jerusalem. Und er macht ihnen schlechtes Gewissen da mit dem Beispiel. Und diese armen Philipper, die hatten ein ganz tolles Zeugnis ihres Glaubens. Diese armen Menschen stachen hervor. Wir machen mit unseren Schülern in den Sommerferien Missionseinsätze. Ich selber mache seit einiger Zeit Missionseinsätze nach Moldawien. Und die können sich da freiwillig anmelden, müssen alles selbst bezahlen, die Lehrer auch und so weiter. Aber letztes Jahr waren wir mit 30 Schülern in Moldawien. Wir machen Witweneinsätze und Einsätze mit Waisenkindern. Ja, also Kinder, die niemanden haben. In Moldawien leben hunderttausende Kinder ohne Eltern, weil die im Ausland arbeiten und lassen ihre Kinder einfach in Moldawien zurück. Und dann gehen wir dahin mit unseren Schülern, 14, 15, 16 Jahre alt oder 17, wenn sie in der Oberstufe sind, und machen mit ihnen dort Einsatz, mit diesen ganz Armen. Da sind Kinder, die schneiden sich die Schuhe vorher auf, weil die Zehen rausgucken, weil da ist niemand, der ihnen neue Schuhe kauft. Die kommen mit abgerissenen Hosen, ja, weil die sind irgendwann natürlich zu kurz, aber niemand schenkt ihnen neue Hosen. Und diese Kinder haben niemanden, der mit ihnen spielt. Viele moldawische Kinder können keinen Ball werfen, weil es gibt in der Schule keinen Sportunterricht. Es gibt auch keine Toren, die man den machen könnte. Also spielen wir mit denen Ball und bringen denen mal bei, wie man einen Ball wirft und fängt. Und dann gehen wir zu Witwen. Das durchschnittliche Einkommen in Moldawien beträgt 50 Euro, ist die Rente. Davon kann man auch in Moldawien nicht leben. Und wenn diese Witwen sich nicht mehr selbst versorgen können mit dem Garten, dann sterben sie, verhungern sie in ihrer eigenen Wohnung. Das ist das Schicksal vieler moldawischer Witwen. Und wir gehen dahin, bringen den Essenspakete, reparieren das Dach, machen das Winterfest und so weiter. Und wenn wir dann zurückkommen nach Deutschland, dann sind unsere Teenager andere Menschen. Sie haben plötzlich gesehen, was Elend eigentlich ist. Aber das, was sie am tiefsten beeindruckt, sind die Christen da vor Ort. Denn diese Leute, die in den armen Dörfern Gemeinde leben, tun das mit großer Freude im Glauben. Die bewirten uns mit ihrer ganzen Armut, mit dem, was sie haben, bewirten sie noch uns und tun das mit Freude im Herzen. Und das kann uns mich beschämt das jedes Mal. Ich sage, du kommst aus einem reichen Land, aber von ihrem Glauben kannst du noch ganz viel lernen. Sie sind ein Licht vor Ort und sie zu stärken und zu ermutigen, das ist unser Auftrag, die Gemeinden zu stärken mit unserem Einsatz. Wir tun Gutes den Leuten, damit sie in die Gemeinden kommen, damit die Gemeinden einen guten Leumund haben vor Ort. Und das schreibt er den armen Philippern. Sie waren arme Leute, aber ihr Glaube leuchtet in der damaligen Zeit. Der Petrus sagt das sogar in seiner Pfingstpredigt, das ist, was durch die Propheten gesagt ist. Was hier gerade passiert, hatte Gott so zeitlich festgelegt. In diesem Jahr sollte Pfingsten stattfinden. Dort im Jahr, wissen wir nicht genau, 30 bis 33 nach Christus, gründet Gott seine Gemeinde. Man würde ja sagen, wenn ich Gemeinde gegründet hätte, ja, und gut, dass Gott mich nicht gefragt hat, dann hätte ich mir eine Zeit ausgesucht, die irgendwie so smooth ist, ja, so richtig, wo es so geht, wo es läuft, ja, wo man sagt, jo, jetzt. Perfekter Augenblick. Also ich hätte mir die Zeit Davids ausgesucht. Das war die beste Zeit im Alten Testament. Es gab überhaupt keine so coole Zeit wie die Zeit Davids. Ja, der Mann nach dem Herzen Gottes hat den Staat geführt wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Die Zeit hätte ich mir ausgesucht. Für Gemeinde optimale Bedingungen. Ja, tut Gott aber nicht. Er sucht sich eine Zeit aus, eines römischen Imperiums, die im Buch Daniel als das Tier mit den eisernen Zähnen gezeigt hat, eine grausame Bestie. Und in Rom gab es alles. Da war alles bunt und polytheistisch und multikulturell, synkretistisch. Es gab nichts, was in Rom nicht gab. Es gab da den Kaiserkult, kultische Prostitution, den Hinduismus, den Buddhismus, den Kaiserkult, es gab alles. Es gab nichts, was nicht gab. Den Atheismus, es gab die Pädophilie, den Infantizid, also Kindstötung. Es gibt nichts an Perversion, was in Rom nicht gab. Und diese Zeit sucht Gott sich aus und da gründe ich meine Gemeinde rein. Das ist der schlechtest denkbare Zeitpunkt gewesen. Eine ganz üble Zeit. Und warum macht Gott das? Er will uns damit eine Botschaft senden. Er sagt uns nämlich, ihr lieben Christen, Jahrhunderte und Jahrtausende danach, es wird keine Zeit mehr kommen, die so schwer war wie die. Und die Handlungsanleitung, wie man in solchen Zeiten überlebt, die schreibe ich euch auf. Und das ist die Bibel. Wenn wir also wissen wollen, wie man in einer solchen Zeit überlebt, müssen wir nur die Bibel lesen. Weil genau das war die Situation der ersten Christen. Wir sollten also nicht jammern. Wir sind von römischen Verhältnissen weit entfernt. Weit entfernt. Denen ging es viel schlechter. Aber wir haben ein Zeugnis, wie man in solchen Zeiten überlebt. Und da müssen wir nur die Bibel lesen. Da steht eigentlich alles drin. Also diese kleine, unterdrückte, belächelte Minderheit inmitten dieses Weltreiches war der Fels, der nicht unterdrückt wird, die Fest und Säule der Wahrheit. Und auch das wäre nichts Neues gewesen. Es lohnt sich mal eine Predigt oder ein Bibelstudium zu der Zeit Jeremias. Ja? Der lebte so 630 vor Christus bis in die Wegführung hinein. Und er beschreibt eine total verweltlichte Christenheit, wenn man das mal übertragen will. Eine total verweltliches Volk Gottes. Die haben alles gemacht, was du dir vorstellen kannst, nur nicht mehr an Jahwe geglaubt. Das war alles nur Frömmelei und Heuchelei und nicht ehrlich. Und diese Zeit der totalen Verweltlichung hat es alles schon gegeben. Nichts Neues. Wenn wir wissen wollen, wie man da überlebt, müssen wir die Bibel lesen. Steht alles drin. Gottes Idee hat immer überlebt. Ein paar Tipps noch. Wie kann man eigentlich überleben in einer Zeit? Wie können wir diese Wurzeln dieses Baumes stärken und ermutigt sein? Ich möchte nur ein paar Sachen rausnehmen. Schaffen wir gar nicht. Ich muss ja spätestens Viertel nach aufhören. Von daher werde ich das nur ein bisschen anschreiben. Wer von euch mal die Bücher von Vishal Mangalwadi gelesen hat, ich habe da am Anfang schon mal erwähnt, er ist ein indischer Reformator und er hat ein Buch geschrieben, das Buch der Mitte. Er beschreibt als Hindu, wie die Bibel zum Motor der Gesellschaft Europas wurde. Also warum ist Europa das, was es ist? Und er beweist in dem Bereich der Kultur, im Bereich der Musik, der Architektur, der Bildung, der Wissenschaft, der Medizin. Er geht durch alle möglichen Bereiche der Gesellschaft und zeigt, wie die Bibel einen maßgeblichen Einfluss hatte auf die Gestaltung unserer demokratischen Gesellschaften. Und natürlich sagt er auch etwas über die Monogamie, über die Einehe von Mann und Frau, weil die ist natürlich im Hinduismus das anders. Also bis die Engländer kamen mit der Kolonialisierung, gab es natürlich im Hinduismus die Fehlehe, die gab es auch danach noch, aber sie war nicht mehr legal. Und er macht diesen Satz, und den finde ich so toll, deswegen lese ich ihn vor, Monogamie ist schwer, weil sie nicht nachhaltig gelebt werden kann, ohne eine Spiritualität, die den Vorrang der Liebe vor der Lust, die Unterordnung als das Geheimnis der Größe, die Sanftmut als die Quelle der Herrlichkeit und das Dienen als den Weg zur Macht vorschreibt. Das könnt ihr euch aufschreiben und ganz groß an die Wand hängen. Das ist schönste Ehepoesie. In einer Ehe von Mann und Frau, in der Christus im Mittelpunkt, gibt es einen Vorrang der Liebe vor der Lust. Und es gibt wahrscheinlich kein so falsch gefülltes Wort in unserer Zeit wie das Wort Liebe. Wir haben eine vollkommen verquere Vorstellung davon, was das eigentlich heißt. Das hat nichts zu tun mit der Romantik und dem Abenteuer, das uns in Filmen gezeigt wird. Liebe hat primär erstmal gar nichts mit Gefühlen zu tun. Liebe ist eine Tat. Sie ist eine willentliche Entscheidung, für den anderen jederzeit und zu jedem Augenblick das Beste zu tun und sei es, dass ich dafür sterben muss. Es ist die totale Zurücknahme des eigenen Selbst. Es ist das sich hingeben im Alltag, im Dienst, im Ertragen, im Leiden für den anderen. Und das hat Gott uns in Christus vorgelebt. Unterordnung als das Geheimnis der Größe. Unterordnung wird missverstanden als eine Befehlskette. Das meint das Neue Testament gar nicht. Wir müssen das mal im Kontext der römischen Kultur sehen, in der die Frau ja keine eigenen Rechte hatte. Sie war Sklave ihres Mannes. Das 12-Tafel-Gesetz der Römer legte ja fest, dass die Frau Eigentum des Mannes war. Wenn Paulus schreibt, der Mann gehört sich nicht selbst, sondern der Frau, und die Frau gehört sich nicht selbst, sondern dem Mann, war das eine Revolution. Keiner der römischen Dichter hat das gesagt. Das war politisch verfemt. Das war Aufruf zur Revolution. Das zu behaupten, war ein Verstoß gegen römisches Recht. Aber Paulus sagt das genauso. Was bedeutet das? Unterordnung heißt, und die Männer sollen sich den Frauen übrigens auch unterordnen, das wird da manchmal nicht gelesen, steht da ja später noch im Epheserbrief. Es bedeutet, ich zwinge dir meinen Willen nicht auf. Ich lebe dir das vor. Aber ich zwinge dir meinen Willen nicht auf. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide und ich tue es trotzdem, ich tue, was du möchtest, oder ich bin bereit, mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich bin bereit, dass wir das gemeinsam lösen. Ich gebe auch mal nach. Ich gebe dir nach, weil ich dich lieb habe. Das ist Unterordnung. Nicht, weil ich das muss, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung in beide Richtungen. Meine Frau hat das mal so gesagt. Ich habe das ein bisschen verändert, weil ich durfte das nicht genau zitieren, aber ich sage es immer mündlich. Ne? Liebe ist nicht, was dem Mann genügt, sondern was die Frau braucht. Und ich fand das eine wahre Aussage. Liebe ist nicht, was dem Mann genügt, sondern die Frau braucht. Dem Kerl reicht es, sich Samstag vor die Glotze zu setzen, mit einer Pulle Bier und Bayern gegen Dortmund zu gucken. Da ist das Leben in Ordnung. Ja, ist alles gelaufen. Ich habe was zu essen, ich kann ab und zu schlafen, ich habe meine Freunde, das Leben kann so einfach sein. Und dann heiratet der Kerl und stellt fest, alles wird kompliziert. Also jetzt geht es nichts mehr ohne Kerzen und regelmäßige Kaffeetermine. Und es wird alles anstrengend. Er muss reden. Er muss über sich reden. Das habe ich zu erzählen. Bayern hat gewonnen. Stell dir fest, das reicht dir nicht. Das wolltest du gar nicht hören. Bekommen wir noch als Thema. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Also das sind andere Ansprüche und wir Männer müssen lernen, sich mitzuteilen. Anteils nehmen zu lassen, auch an meinen Gefühlen und meinen Gedanken, meinen Ängsten, meinen Sorgen, mich dem auch selber erstmal zu stellen, ist eine Wertschätzung meiner Frau. Es liebt sie, wenn sie weiß, was in mir vorgeht. Es schafft ein, und Kaffee trinken ist nur der Anlass. Sie will mich ja dazu bringen, dass ich rede. Ja? Es geht ihr nicht um das Kaffee trinken, um das mal klarzustellen. Es geht ihr um das Gespräch, das dadurch entstehen soll. Ja? Also es reicht nicht nur, dass du jetzt artig deinen Kaffee trinkst, sondern das miteinander reden. Auch eine Stärkung von Alleinerziehenden brauchen wir dringend in den Gemeinden eine Sicht für diese Menschen, die es auch manchmal noch in den Gemeinden schwer haben. Das heißt so ein Makel, ne? Du bist geschieden, als Mann oder Frau spielt keine Rolle, aber diese Menschen haben niemanden. Ihnen fehlen oft soziale Netzwerke, ihnen fehlt der Rückhalt. Sie laufen mit diesem Stigma rum, ich bin gescheitert. Wie gut ist, dass man sie in Verbindung bringen kann mit dem Herrn Jesus. Mach doch mal so einen Kreis für Alleinerziehende. Eine eigene Arbeit in der Gemeinde. Lade diese Menschen ein und ihr werdet feststellen, wie wenig man bewirken kann, wie wenig Gutes man tun muss, um diesen Menschen wirklich zu helfen. Aaron Antonowski, ein Jude, hat Studien gemacht unter Holocaust-Überlebenden und so ein bisschen die Resilienzforschung begründet. Und zwar hat er sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass es Leute gibt, die den Holocaust überlebt haben, ohne daran zerbrochen zu sein? Und dann hat er Leute befragt, also Holocaust-Überlebende befragt und festgestellt, die haben etwas gemeinsam, die haben bestimmte Fähigkeiten, die sie besitzen. Und dieses Konzept von Aaron Antonowski, das ist in verschiedene Dimensionen weitergeführt worden. Resilienzfaktoren, also eine innere Widerstandskraft zu haben, haben Menschen, das hat er herausgefunden, die zum Beispiel die Wirklichkeit nicht leugnen. Die akzeptieren, ja, mein Leben ist jetzt gerade schlecht und ich leugne das nicht. Es geht mir dreckig, ich habe den Job verloren, ich bin krank. Es ist nicht einfach auf der Arbeit und ich stehe dazu. Ja, ich akzeptiere, das ist gerade so. Ich schmeiße deswegen nicht die Flinte ins Korn, aber ich stelle mich erstmal der Tatsache, dass es gerade nicht gut ist. Und darüber rede ich auch. Und das enttäuscht mich, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin verzweifelt und ich sage das auch. Ja, also sie stellen sich ihrer Vergangenheit. Oder das Zweite ist, es sind Menschen, die sich nicht als Opfer ihrer Umstände sehen. Sie übernehmen Selbstverantwortung. Sie sagen, nein, ich bin nicht nur durch andere so. Das ist mein Leben, ich muss es gestalten. Ja, ich brauche eine Antwort, wie ich damit umgehe. Und das müssen Kinder lernen. Der Lehrer ist doof, der Englischlehrer ist doof. Ja, der Englischlehrer ist doof. Jetzt find eine Lösung, damit umzugehen. Lebt damit. Ja, es sind Leute doof. Das ist nicht der letzte Lehrer, der doof ist. Und die Kinder nicht jetzt erstmal aus der Schusslinie nehmen, zur Schule zu laufen und sagen, oh, der schlimme Englischlehrer. Und sagen, ja, so ist das Leben. Ich stehe hinter dir, ich stärke dich, aber du schaffst das mit dem Englischlehrer. Dann kann ich ihm ein paar Tipps geben, aber dem Kind erstmal selber zuzumuten, dass es das schafft. Es regnet, das Kind muss zum Klavierunterricht. Ja, es regnet. Regen ist nass und du gehst zum Klavierunterricht. Ja, du wirst dich nicht auflösen, du schaffst das. Die kindliche Seele kann eine ganze Menge aushalten, nur das müssen wir ihnen als Eltern natürlich auch kommunizieren. Du schaffst das, du kannst was verändern. Halt das durch, sei tapfer. Ja, sie brauchen unseren Zuspruch. Ich möchte die anderen Sachen jetzt nicht alle nehmen. Nur eins, der fünfte Punkt, Lösungsorientierung. Die Bibel sagt uns, auf allen deinen Wegen erkenne ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Kinder müssen lernen, dass wir Christen sind mit Hoffnung. Gott hat einen Weg. Das ist ganz wichtig. Gott hat einen Weg. Der ist nicht immer schnell und einfach. Aber das ist die Hoffnung, mit der wir leben. Ich überspringe das ganze andere jetzt, weil ich ja nicht so genug Zeit habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal überspringen. Dahin, damit schließe ich ab. Ich habe meine Tochter mal gefragt. Meine Tochter ist 23 Jahre alt, studiert Psychologie an der Universität in Osnabrück und ist jetzt im Master, also fast fertig. Sie möchte christliche Kinder- und Jugendpsychotherapeutin werden, weil es davon zu wenig gibt. Und sie habe ich mal gefragt, Hannah, was würdest du denn sagen, hat dir in deiner Kindheit am meisten Halt gegeben? Und dann nannte sie diese vier Dinge. Sie sagte, erstens, euer bedingungsloser Rückhalt als Eltern. Wir wussten, was immer wir anstellen, wir kommen nach Hause und da finden wir Eltern mit offenen Ohren, offenem Herzen. Und ich werde daran erinnert, dass der Herr Jesus das sagt im Timotheusbrief durch den Paulus, wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Kinder müssen wissen, was immer passiert. Mein Papa hatte mir das nämlich gesagt, und wenn du den LKW vom Nachbarn umschmeißt, halte ich trotzdem zu dir. Und das fand ich ganz schlimm, LKW vom Nachbarn. Ich meine, der hatte keinen, aber der Gedanke überhaupt, das war sowas ganz Großes kaputt zu machen, das war ganz fürchterlich. Also das war bedingungsloser Rückhalt. Eltern stehen auf jeden Fall zu ihren Kindern. Das zweite ist Präsenz und Verfügbarkeit. Ich habe an einem Buch mitgeschrieben über Jungs, was Jungs brauchen. Und da hat einer der Mitautoren mal wissen wollen, ob Eltern wissen, wo ihre Kinder sind, hat er zu Hause angerufen. Und er hatte ganz viele Kinder am Telefon, die nicht wussten, wo ihre Eltern sind. Also Eltern, die unterwegs sind. Eltern nicht verfügbar. Kinder müssen das Gefühl haben, wir sind da. Und sei es, dass da nur einer im Wohnzimmer sitzt abends. Die besten Gespräche haben wir wo? Beim Autofahren und beim Küchendienst. Abtrocknen und beim Autofahren. Deswegen nehme ich, wenn ich wegfahre, wenn es immer geht, ein Kind mit. Und man kann sich unterhalten, man hat Zeit zum Gespräch, man muss sich nicht angucken. Teenager finden es doof, wenn man sich anguckt. Ja, das sollte man bleiben lassen. Aber Autofahren ist was ganz Unverdächtiges. Ja, man muss ja irgendwie reden, muss sich nicht angucken und so weiter. Und dann geht das halt. Und beim Spülen muss man auf den Teller gucken und so. Und da hat man super Gespräche über alle möglichen Fragen. Verfügbarkeit, Zeit haben, Papa-Tag machen einmal im Jahr. Ich habe das heute mache ich nicht mehr, aber früher gemacht. Einmal im Jahr bin ich mit meinen Kindern, habe ich einen Papa-Tag gemacht. Da haben wir irgendwas gemacht, was man in 24 Stunden machen kann und es muss irgendwie bezahlbar bleiben. Ja? Also ich bin mal zum Beispiel über eine Nacht nach London geflogen mit der Tochter. Ne? Dann den Wachwechsel am Westminster Palace gesehen und dann am nächsten Tag zurück in 24 Stunden. Oder ein Bayern-Spiel, Bayern gegen Madrid im Friedmanning, im Stadion, Allianz Arena. Kann man in 24 Stunden machen. Super Gespräch auf der Zugfahrt. Also Kinder müssen wissen, Papa und Mama nehmen sich Zeit. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Sicherheit der Elternbeziehung. Sie sagte, es war uns so wichtig als Kinder, dass ihr vor uns nicht gestritten habt und dass wir wussten, ihr bleibt zusammen. Ich werde die Mama niemals verlassen und die Mama wird mich nicht verlassen. Wir haben uns gestritten, aber im Schlafzimmer. Nicht vor den Kindern. Und sie wussten, diese Beziehung ist sicher. So, wenn ich Ihnen vermitteln will, dass Gott uns treu ist, dann muss ich Ihnen zeigen, ich bleibe deiner Mama treu, eurer Mama treu. Auf jeden Fall. Ich werde eure Mama lieben bis zu meinem Ende, wenn ich die Augen zumache. Wir werden uns auf keinen, ich werde zu ihr stehen bis zum Lebensende. Und das wussten die Kinder ganz sicher. Und das vierte war konsequentes Vorleben. Welches Kind mit 12 Jahren hat Lust auf Gottesdienst? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ganz heilige Kinder und bei euch war das nie ein Problem oder so. Aber bei mir war die Diskussion zwischen mit 10- und 12-Jährigen über den Gottesdienst ganz schwierig. Ja, da stehst du, da kommst du vor wie auf einem Basar, ne? Wirst verhandelt. Ja, du musst nicht zur ersten Stunde, aber zur zweiten Stunde. Nächsten Sonntag musst du dann nicht, aber dann wieder und dann mit der Schwester im Gottesdienst und dann darfst du aber in die Kinderstunde, wird verhandelt. Das war eine schwierige Zeit, aber wir haben es ihnen vorgelebt, wir werden auf jeden Fall fahren. Wir werden auf jeden Fall fahren. Ich fahre auch zur Bibelstunde. Habe ich Lust auf Bibelstunde am Mittwochabend, wenn ich müde bin nach einem langen Arbeitstag? Nö, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch nicht. Ich gehe trotzdem hin. Und so lernen Kinder am Beispiel der Eltern, es ist nicht alles einfach im Leben. Es macht auch nicht alles Spaß, aber wir machen es trotzdem. Und das Vorbild prägt sie. Vielen Dank fürs Zuhören.